gerade in der zunehmend digitalisierten Welt, die ja davon lebt, dass Dinge sich entmaterialisieren, ist es auch ganz gut, so ein fragiles, organisches, vitales Gegenüber oder einen Kontext zu haben noch. Ja? Der Wirkungsgrad ist natürlich viel höher, wenn man das wirklich integriert denkt, schon sehr früh denkt. Und dann muss man das sowohl statisch berücksichtigen, man muss den Wasserkreislauf von Gebäude und Pflanzen sozusagen zusammendenken. Man muss den Blitzschutz, aber auch die Sturmverankerung von größeren Bäumen auf Gebäuden bedenken. Die frühen Fassadenbegrünungen, die waren eigentlich sowas, da gab es so Pflanzsäcke und da wurden wie Blumenvasen einfach die Teile reingesteckt und nach 3 Monaten ausgetauscht. Das kann es natürlich nicht sein langfristig. Ja, da ist man auch schon sehr viel weiter.
Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast.
Willkommen zu dieser Folge. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mikrofon ist Michael Diewe. Haben Sie schon mal was von Hortitecture gehört? Hortitecture, also da steckt drin das lateinische Wort für Garten, Hortus und Architecture, also Architektur. Die Hortitecture beschäftigt sich also mit dem Zusammenspiel von Pflanzen und Architektur. Das Wort wurde geprägt von der Architektin Almut Grüntuch-Ernst und die haben wir heute hier zu Gast. Sie ist Mitinhaberin des gleichnamigen Architekturbüros, außerdem Professorin an der TU Braunschweig und Mitglied der Akademie der Künste Berlin. Unser Thema heute, Hortitecture. Herzlich willkommen, Almut Grüntuch-Ernst.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Also, Hortitecture, das Zusammentreffen, das Zusammenspiel von Pflanzen und Architektur. Sie haben dazu ein viel beachtetes Buch geschrieben, im Jovis Verlag erschienen. Warum liegt Ihnen das Thema Hortitecture so am Herzen?
Das ist sozusagen eine Suche, wie man Architektur und Natur besser zusammendenken kann. Denn dass nicht alles ideal läuft, wissen wir. Die Klimakrise und die weitläufige Zersiedlung unseres Planeten sind eindeutige Zeichen, dass wir das noch nicht so gut können oder nicht so weitermachen können, ja, sondern dass wir darüber nachdenken müssen, wie man räumlich und konzeptionell die Dinge neu zusammendenken kann oder vielleicht auch andere oder alte Prinzipien wiederbeleben kann. Da muss man erstmal aufpassen, dass man nicht in diese Greenwashing-Ecke gerät, weil das ja so ein Marketing-Tool geworden ist. Pflanzenarchitektur verkauft sich besser. Es ist natürlich ein bisschen kurz geschossen, aber man darf auch nicht so in die sozialromantische Ecke der liebevollen Verkrautung geraten, sondern es ist wirklich ein ernst gemeintes konzeptuelles Neuverständnis von dem Zusammenspiel dieser beiden sehr unterschiedlichen Elemente. Und da geht es eben auch um neuen räumlichen Kontext.
Zwischen Greenwashing und Verkrautung, erleben Sie das, dass zunehmend man irgendwie ein paar Pflanzen an Fassaden dran macht, weil man sagt, das braucht eine Visualisierung, damit sie genehmigungsfähig ist und damit es auch am Ende andere Preise erlöst?
Ja, klar. Es ist natürlich sehr schnell zu rendern, ja. Das sieht immer super aus, ohne Frage. Aber es hat eben zwei Probleme. Einmal ist es gar nicht so leicht, dieses Bild dann zu bauen. Man muss einfach sehr viel Schnittstellenwissen aufbauen, um das auch seriös machen zu können. Und dann muss es auch gepflegt werden. Also es ist sozusagen ein integraler Prozess, der auch langwierig angenommen werden muss von den Nutzern. Und dann gibt es eben so dieses Stigmatisierende in der Architektur, dass wenn es irgendwie nicht gut aussieht, dann kann man es immer noch beranken lassen, so ungefähr, so Tarnkappen wachsen lassen. Auch das ist natürlich nicht gemein, sondern es ist auch gestalterisch ein wirkliches Ausbalancieren von dem Zusammenwirken. Und das ist natürlich schwierig, weil Architektur per se statisch ist. Wenn ein Gebäude fertiggestellt wird, dann geht man davon aus, dass es erstmal so fertig ist, in sich geschlossen. Und auch auf eine Art statisch, was die Komposition des architektonischen Ausdrucks angeht. Und wenn jetzt Pflanzen kommen mit ihrer dynamischen Wachstumsdynamik, dann muss man gucken, wann stimmt die Dosis, wie kann man so eine Gestaltung auch noch moderieren. Das ist sozusagen in der Architektur wirklich ein schwieriges Thema.
Der Untertitel des Buches ist The Power of Architecture and Plants. Was ist das für eine Power? Was ist die positive Wirkung, wenn Pflanzen und Architektur aufeinandertreffen?
Naja, es fängt eben damit an, was ist eigentlich die ökologische Frage? Und da finde ich, das hat Frei Otto einfach gut zusammengefasst und viele arbeiten ja auch momentan sehr intensiv an diesen Fragen. Was ist wirklich ökologisches Bauen? Und für ihn ist es eben die Energie und zugleich materialsparend. Und das Einswerden des Menschen mit der Natur als Ganzes. Und das klingt erstmal so einfach, ist aber extrem gestört bei uns. Und er hat das eben als eine der Zukunftsaufgaben gesehen. Und ich glaube auch, dass es sich lohnt, wieder mehr darüber nachzudenken. Man geht zurück in die Baugeschichte, da kann man davon lernen, wie eigentlich früher ursprünglich gebaut wurde, also mit dem Vorhandenen aus der Landschaft, in der Landschaft bauen. Und wir setzen eigentlich sehr andersartige Artefakte in die Landschaft und diese Verbindung ist irgendwie echt gestört. Deswegen ist das sozusagen eine Wurzel der Baugeschichte und die andere ist vielleicht die Garten der Seremiras, die einfach diese mythologische Sehnsucht nach den hängenden Gärten, also diesen sozusagen integrativen Multiplizieren von Gärten in Häusern und irgendwo in dieser Balance wird die Suche spannend und da gibt's für mich so drei Bereiche. Einmal Architektur auspflanzen, das ist natürlich auch wieder ein Riesenkapitel. Holzbau als Werkstoff hat ja momentan eine ganz besondere Wertschätzung wieder, aber es gibt eben auch andere pflanzliche Materialien, die jetzt irgendwie Schilf für Reetdächer oder Stroh als Dämmstoff, also dass wir einfach lernen, auch wieder mit nachwachsendem organischem Material zu planen. Und dann geht es eben auch, das ist einfach die Architektur mit Pflanzen, also was bedeutet das für die Wahrnehmungswelt in Architektur, wenn Pflanzen mit dazukommen und es hat einfach eine positive Auswirkung. Es gibt Architekturpsychologen oder die auch die Wirkung von Pflanzen oder Gärten in Krankenhäusern ganz systematisch untersuchen und dann ganz bewusst integrieren. Also das interessiert mich, dieses Zusammenleben mit Pflanzen und gerade in der zunehmend digitalisierten Welt, die ja davon lebt, dass Dinge sich entmaterialisieren, ist es auch ganz gut, so ein fragiles, organisches, vitales Gegenüber oder einen Kontext zu haben noch. Ja, also deswegen glaube ich, sind das schon Dinge, die an Bedeutung zunehmen werden. Und dann letztendlich auch ein Kapitel Architektur für Pflanzen. Also wir werden merken, dass wir mit den landwirtschaftlichen Flächen außerhalb der Siedlungsgebieten irgendwie auch an Grenzen stoßen und auch Nahrungsmittelproduktion in gebauten Hüllen vorantreiben müssen. Und was mich in dem Zusammenhang immer besonders berührt hat, ist, dass die Arzneimittelindustrie auf diesem Planeten die Reinheitsgebote für ihre Zusatzstoffe gar nicht mehr in der freien Natur nachweisen kann, sondern nur noch in diesen laborartig kontrollierten, geschlossenen Systemen. Also Sie merken schon, es ist ein großer Reigen an Themen, die da drinstecken in diesem Wort. Und das ist eben auch das, was mich sozusagen dazu gebracht hat, meine Neugierde sozusagen in Symposien umzusetzen. Seit 10 Jahren machen wir das an der TU Braunschweig und bauen damit auch diesen Blick auf das größere Ganze auf, ja, aus der Architektur in die Umweltwissenschaften, in die Kunst, in verschiedene sozusagen sich vernetzende Wissenschaften, die dann voneinander lernen können oder sich gegenseitig Praxisbeispiele erklären, erläutern und auch diesen Feedback miteinander austauschen. Nur so kann so ein Schnittstellenwissen entstehen und deswegen haben wir dann auch sozusagen diese 33 Beiträge sehr unterschiedlicher Vortragenden in diesem Buch zusammengefasst, um das auch anderen zugänglich zu machen. Mhm.
Beim Thema Pflanzen und Architektur, es ist auch ein bisschen back to the roots, höre ich daraus. Also wir haben das irgendwie verlernt, mit Pflanzen zu bauen, mit pflanzlichen Baustoffen zu arbeiten.
Ja, das ist ja generell so eine Frage in der Architektur, aber das ist nicht nur die Architektur, das ist auch die Medizin zum Beispiel, dass man geglaubt hat, einfach in so einem Fortschrittsoptimismus immer wieder sozusagen eine neue Zivilisationsstufe zu erreichen und ein bisschen müde lächelnd nach hinten zu gucken. Und wir lernen das eben, deswegen sage ich auch in der Medizin plötzlich Akupunktur wieder eine Bedeutung. Ja, es gibt sozusagen auch ein Wissen in der Vergangenheit, was wir neu lernen müssen und was wir implizieren müssen. Das heißt jetzt nicht, dass wir 5 Schritte zurück machen und nichts nach vorne machen, sondern dass wir einfach eine Balance aus diesem high-technologischen Wissen mit eben diesem alten Wissen immer wieder neu vernetzen. Und ich glaube, da liegt wirklich eine Zukunftsfähigkeit drin.
Hm. Erklären Sie mal die Bedeutung von Pflanzen für das Thema Klimaresilienz von Städten. Also Pflanzen und Architektur, wie können die sich befruchten? Stichwort Biodiversität, Stichwort Klimaresilienz. Feinstaub ist ja ein aktuelles Thema. Was ist da ein Lösungsangebot der Horticulture?
Ja, ich habe das ja schon beschrieben. Als ich an der TU Braunschweig angefangen habe, war ich plötzlich in der Fakultät mit Umweltwissenschaftlern, die mir erstmal erzählt haben, jedes Gebäude ist Teil des Ökosystems. Hab ich gedacht, okay, klar, denken wir eigentlich viel zu wenig drüber nach, dass unsere Oberflächen, mit denen wir Räume umhüllen, nicht nur sozusagen eine Verantwortung für das Innenklima der Bewohner haben, sondern die Oberflächen natürlich auch nach außen wirken in dieses größere System Stadt als ökologische Komponente. Und das sind einfach Oberflächen, die wir aktivieren könnten, ja, in ganz vielen verschiedenen Richtungen. Und es fängt schon damit an, wenn die dunkel und mineralisch sind und wir wenig Grün in den Städten haben, dann können wir richtig messen, dass die Hitzeinseln da besonders stark sind. Ja, das heißt, im Sommer heizen sich diese Oberflächen einfach ab und die Strahlungswärme macht es noch unangenehmer. Ja, das ist so eine Sache. Aber es ist natürlich auch das Filtern der Luft, also tatsächlich Schadstoffe, ob das jetzt aus den Autoauspuffgasen kommt oder andere Verursacher, können tatsächlich gebunden werden von Grün, dann ist es auch so, dass die Temperatur merklich durch die Verdunstungskälte merklich reduziert werden kann im Sommer. Also eigentlich sehr viele sozusagen regulierende für den menschlichen fragilen Organismus gesunde Faktoren, die es einfach leichter machen oder es vitaler machen in der Stadt. Ja, und auf die sollten wir nicht verzichten. Und deswegen ist es langfristig die bessere Strategie, nicht nur haustechnische Geräte aufs Dach zu schnallen, sondern diese wertvollen Oberflächen einfach zu aktivieren.
In der Praxis ist es ja so, wenn gebaut wird, dann ganz viel mit Beton, ganz viel mit Glas. Die wirklich opulent begrünten Fassaden, die begehbaren Dächer mit extensiver Dachbegrünung, das ist ja eher die Ausnahme.
Naja, also ich meine, deswegen habe ich am Symposium sozusagen aus allen Teilen der Welt Menschen eingeladen, weil diese Sehnsucht, da eine bessere Balance zu suchen, geht in vielen Architekten sozusagen. Und wenn man sich zum Beispiel Singapur anguckt oder Ho Chi Minh City, dann sind das extrem dicht besiedelte Städte, wo man viel offensiver, auch politisch offensiver einfordert, dass man sozusagen mehr Grünfläche hat. Also da gibt es so ein Green Plot Ratio zum Beispiel, dass sie sagen, für jedes gebaute oder bebaute Stück Land muss diese Fläche um Faktor X mit bioaktiver Fläche sozusagen wiederhergestellt werden. Und da schaffen die das teilweise, Woha-Architekten zum Beispiel, das 11-fache der versiegelten Fläche wieder zu reproduzieren. Und das ist natürlich, da sind wir noch sehr weit weg, ja, aber das ist spannend, das zu sehen, wie intensiv die aus der Not heraus das einfach forcieren müssen. Ja. Und diese Beispiele kann man sich angucken und daraus natürlich auch lernen, was funktioniert, was hört sich vielleicht nur toll an, aber ist langfristig gar nicht so spannend oder welche Probleme kann man erst sozusagen während des Prozesses kennenlernen und bewältigen lernen. Ja, und das sind die Herausforderungen.
Merken Sie, dass da politisch auch bei uns ein anderer Zugang dazu stattfindet? Es gibt ja das Thema Netto-Null-Versiegelung. Das ist ja ein EU-weites Ziel. Kommt da eine neue Dynamik rein?
Ja und nein. Wir müssen natürlich aufpassen. Also natürlich gibt es eine Wohnungsnot und klar kann man sagen, wir bauen jetzt einfach die Grüngürtel zu mit irgendwelchen Schnellbauten, das würde einem sehr wehtun, wenn das tatsächlich so passiert. In der Nachverdichtung von vielen, also in der Stadt Berlin in jedem Fall, gibt es noch so viele sogenannte Brownfields, in denen man auch größere Projekte noch umsetzen kann. Und dann würde ich auch versuchen, wenn ich jetzt Politiker wäre, mit der Nachverdichtung der Kernstädte auch immer einen Mehrwert für die Stadtgemeinschaft einzufordern. Also dass man sozusagen nicht nur ein weiteres Bauvolumen in die Stadt setzt, sondern auch einen Anteil an bioaktiver Fläche mitbringt, ja, ob das jetzt ein begehbarer Park ist oder einfach große Dachbegrünung und es einfach für die Gesamtklimasituation in der Stadt eine Verbesserung darstellt.
Sprechen wir mal über ganz klassisch Fassadenbegrünung, Dachbegrünung. Mit welchen Hürden hat die Architektur es da zu tun und wie bekommt man die gut in den Griff?
Ja, ich meine, das klassische Beispiel ist natürlich, es gibt ein Gebäude und dann gibt es Menschen, die mehr oder weniger grüne Daumen haben, die dann in sozusagen isolierten Töpfen Dinge auf die Balkone oder die Dachflächen stellen. Der Wirkungsgrad ist natürlich viel höher, wenn man das wirklich integriert denkt, schon sehr früh denkt. Und dann muss man das sowohl statisch berücksichtigen, man muss den Wasserkreislauf von Gebäude und Pflanzen sozusagen zusammendenken. Man muss den Blitzschutz, aber auch die Sturmverankerung von größeren Bäumen auf Gebäuden bedenken. Also man muss sehr viel Schnittstellenwissen aufbauen, was man momentan sich noch ganz schön zusammensuchen muss.
Auf dem Cover des Buches sieht man einen Kran, der einen riesigen Baum in die Höhe hebt. Ja. Also da stellen Sie schon klar, es geht nicht um ein bisschen Fassadenbegrünung und hier und da mal was pflanzen, sondern das sind schon wirklich riesige Projekte.
Ja, das ist ein Bild vom Bosco Verticale in Mailand, also Stefano Boeri, der Architekt dieses bewaldeten Hochhauses, oder es sind ja zwei eigentlich, hat damit sozusagen als einer der ersten mal so eine extreme Idee umsetzen können. Ja, und das war natürlich spannend, ihn einzuladen und auch zu hören, was er jetzt in dem Prozess gelernt hat. Und ich weiß noch, 2014, das war so, die Sachen waren gerade angewachsen. Und er hat vorher die Gebäude zum Beispiel in so einer Strömungsanlage Winddruck testen lassen, ob die für diese, sind ja ganz bestimmte klimatische Konditionen an Hochhäusern. Ja, das müssen ja auch die Pflanzen aushalten. Und er hat verschiedene Belastungstests gemacht und hatte dann auch berichtet, er wäre schon so ein bisschen nervös vor dem Herbstlaubfall, weil da würden ja plötzlich 15 Bäume übereinander die Blätter abwerfen in einen Punkt. Ja, also dann gab es auch einen Schädlingsbefall und natürlich möchte man nicht in einem Wohngebäude jetzt mit der Chemiekeule dagegen angehen. Dann muss man überlegen, und da kommen die Biologen wieder dazu, wie kann man jetzt diese Schädlinge mit Nützlingen oder Gegenschädlingen oder wie auch immer man das nennen will, sozusagen nach den Regeln der Natur auch bekämpfen. Und das ist aber alles gelungen. Und zeitgleich gab es dann auch so Phänomene, wenn man die Pflanzen einlädt, kommt natürlich die Natur in Gesamtheit, ja. Und das hat Schwierigkeiten, das hat aber auch potenziell schöne neue Dinge. Es gibt zum Beispiel in Mailand jetzt eine Rotkehlchenart, die sehr begrenzt ist oder im Aussterben ist, die vorher noch nie in Mailand gesehen wurde, die jetzt aber plötzlich dort ein Habitat findet, wo sie sich wieder ansiedelt. Also es hat immer beides, ja.
Und trotzdem gibt es ja Bedenken auch von Bewohnerinnen und Bewohnern, die sagen, da kommt eine Fassadenbegrünung und dann kommen die Spinnen und dann kommen die Insekten. Also es sind ja auch Vorbehalte, mit denen Begrünungswillige durchaus zu kämpfen haben. Kann man die alle ausräumen aus Ihrer Erfahrung heraus oder auch aus Ihrem Blick auf den wissenschaftlichen Stand?
Nein, man kann natürlich nicht immer alles schon genau voraussehen. Das ist völlig richtig. Aber man muss vielleicht auch mal anders denken. Ich erinnere mich noch, vor 20 Jahren haben wir in Berlin verschiedene Gebäude saniert und ich bin mit einem Schadstoffgutachter durch einen Dachraum gegangen und habe noch so vor den Dachbalken gestanden und dachte, oh, es ist ein altes Haus, sieht doch super aus hier, sieht alles gut erhalten. Hat er gesagt, nee, ich muss mal einen Test machen. Hier sind keine Spinnen. Und habe ich gesagt, wieso, ist das ein Problem? Ja, es ist wahrscheinlich Chemie in dem Holz. Nicht umsonst will hier keine Kreatur sein. Und das ist eben auch so ein bisschen die Frage, was wir unter Vitalität von Stadt verstehen wollen. Also das Vorhandensein von sozusagen belebter Natur ist auch ein Zeichen für eine Vitalität, auch für Menschen. Ja, alles raus sterilisieren kann auch für uns nicht für die Überlebensstrategie die richtige sein.
Hm. Sie haben es gerade schon beschrieben bei dem Bosco Verticale mit diesen Strömungen, mit denen man es zu tun hat. Statisch ist es eine andere Situation. Also der Architekt muss viel ganzheitlicher denken. Er ist plötzlich Gärtner, er ist Biologe, er ist ein bisschen auch Forscher.
Er ist vor allem nicht allein. Er braucht die anderen sehr früh. Er ist eben sozusagen, er muss schon sehr früh integral entwerfen. Er muss wissen, was da zu berücksichtigen ist. Ich meine, wenn man so große Bäume, und auch diese Bäume müssen in Baumschulen ja konditioniert werden, dass sie so leicht umzupflanzen sind, das ist auch nicht so trivial. Die müssen sozusagen wirklich mehrfach umgepflanzt sein, damit diese Wurzelballen mit ihren feinen Wurzeln sozusagen so einen Transport auch gut überstehen. Und das sind natürlich auch stattliche Substrathöhen, die müssen ja auch bedacht werden. Das sind teilweise 2 Meter hohe Substrathöhen, die einfach für diesen Wurzelraum dann auch benötigt werden. Und das ist auch eine Entscheidung. Ja, also Vu Trong Nha, ein Architekt aus Vietnam, der ist da sozusagen am extremsten in Ho Chi Minh City, eine wirklich, wirklich sehr eng bebauten Stadt, sieht er das als sein Credo, als moderner Architekt sozusagen eigentlich, sozusagen Räume für die Natur zu schaffen, wo unter anderem auch Menschen wohnen. Also der ist sicherlich der Extremste, ja, was sozusagen diesen Hebel der urbanen Vitalisierung angeht. Aber wenn wir ein bisschen mehr machen würden, wäre es auch schon gut.
Nun unterrichten Sie selbst an der TU Braunschweig. Ja. Merken Sie, dass eine junge Generation von Planenden und Bauenden dazu einen anderen Zugang haben? dass die das für selbstverständlich erachten, etwas zu bauen, was nicht in der Landschaft steht, sondern was Landschaft wird, was ein Teil des Ökosystems ist.
Ja, natürlich. Und dass diese Fragen, diese Symposien sind natürlich auch da, nicht nur, dass die Leute, die an ähnlichen Themen arbeiten, sich austauschen und Informationsnetze aufbauen, sondern auch, dass die Studierenden sozusagen früh natürlich vorbereitet werden. Und mir ist schon klar, dass die Menschen, die heute studieren, für die zukünftige Rolle in der Architektur auch konditioniert werden müssen. Und die ist einfach anders als meine Sozialisierung an der Universität. Die brauchen ein anderes Know-how, glaube ich, oder eine andere Sensibilität, und um wirklich zukunftsfähig dann arbeiten zu können. Und das ist auf sehr vielen Ebenen natürlich auch. Architekturstudierenden neigen dazu, schnell mal was grün zu rendern und sind dann schon ganz froh. Aber es ist natürlich wichtig, dass sie lernen, was heißt das denn? Wenn du das wirklich so willst, dann musst du einfach auch diesen Raum mitdenken in dem Gebäude. Ja. Und dann muss es ein bisschen tiefer gehen, was die Recherche angeht. Aber das kriegen wir schon hin. Und gleichzeitig arbeiten wir auch. Wir haben gerade letzten Sommer mit dem Baustoffpflanze was an der Nordsee gemacht, wo wir so kleine Ferienübernachtungshütten einer Bildungsakademie in den Dünen, ein sehr sensibles Naturgebiet, sozusagen ersetzen, gestalterisch und ökologisch als Upgrade ersetzen, wo wir einfach anfangen oder wo die Studierenden wieder lernen, sozusagen zu sehen, okay, hier wächst Schilf, das wird geschnitten, das kann man einmal im Jahr machen, dann kann man jedes Jahr diesen Baustoff ernten und dann lernen die auch handwerklich, den wieder zu verarbeiten. Also dieses Begreifen von Material ist auch, glaube ich, etwas Wichtiges. Sicherlich ist das nicht in jedem urbanen Kontext richtig, aber überhaupt wieder so einen rudimentären Zugang zu Baustoffen zu finden, das ist, glaube ich, parallel zur Medizin oder zur Ernährungswissenschaft, da wollen wir auch wissen, was essen wir da eigentlich, was ist da drin, wie naturnah ist das noch. Also ich glaube, dieses kritischere Denken und auch dieses proaktive Hinterfragen, das ist etwas, was es natürlich auch in der Architektur gibt.
Und dann kommen Studierende irgendwann in die Unternehmen und in die Praxis und haben da wahrscheinlich auch viel mit Hürden zu kämpfen. Was würden Sie sich wünschen von Bauträgern und Investoren, um dieses Thema nach vorne zu bringen? Und diese guten Ideen und das gute Wissen, was es gibt, umzusetzen.
Ja, ich glaube, das ist genau das, dass man, die Architektur, in der Architektur kann man sich natürlich immer sehr viel Wunschproduktion betreiben, ja, also Dinge sich sozialromantisch schön vorstellen. Man braucht ja immer einen Sparing-Partner, der einfach mitgeht und das auch sieht. Und so ähnlich ist es bei uns natürlich auch, dieser Freiraum des Denkens an der Universität und die Büropraxis dann im Architekturbüro. Das versucht man natürlich, dass das eine angesammelte Wissen auch sozusagen in die Anwendung kommt.
Lassen Sie uns nochmal auf dieses Projekt eingehen. Bürogebäude in der Darwinstraße, ja. Das liegt in Berlin-Charlottenburg. Sie sprechen da von einer Umnutzung und einer Neuprogrammierung des ehemaligen Kraftwerksgeländes. Das ist da drumherum. Und dieses Gebäude ist wirklich grün. Also es sind ein halber Kilometer, hatten Sie gesagt, ein Stadtgarten, ein öffentlicher Park, auf den auch jeder drauf kann.
Ja, also das ist genau so. Das ist ja so ein Kraftwerksgelände, ist ja ein Beispiel für so eine Reservefläche in der Innenstadt, die einfach transformiert werden kann. Das ist im Zweifel kontaminierter Boden und man hat jetzt eine Chance, da neu zu starten. Und was sind die Themen aus der Jetztzeit, mit denen man dann so eine Stadtreparatur oder so eine Stadtnachverdichtung machen kann? Und eins der Themen, was wir dort gesehen haben, ist eben dieses wieder Renaturieren auch von solchen Bereichen. Und wenn Sie ein Luftbild sehen von dem Grundstück, dann würden Sie das Gebäude wahrscheinlich gar nicht finden, weil man sieht ja nicht, was in der Tiefe ist aus der Luftbildprojektion. Man sieht einfach den Park. Und so ist es eben auch. Also die Haustechnik ist eben nicht alles auf dem Dach, sondern sozusagen schon sehr früh integriert in den Baukörper, so dass man tatsächlich die Freiheit hat, einen begehbar begrünten Dachraum zu haben. Und das ist einmal natürlich für die Stadtgesellschaft per se interessant, da vielleicht mal hochzugehen und runter zu gucken, aber auch für die Leute, die in dem Büro arbeiten, die können aus jeder Ebene mit ihrem Laptop einfach entspannt auch mal nach draußen treten, dort weitermachen. Also dieses Ausdehnen von Arbeitsraum oder das Neudefinieren, wie sind eigentlich die Räume des Arbeitens langfristig sozusagen besser zu entwickeln, könnte das auch ein Beispiel sein. Ja?
Sie haben gesagt, die Haustechnik ist nicht klassisch auf dem Dach. Das müssen wir einmal erklären, weil normalerweise ist auf Flachdächern ganz viel Technikzeug, von Aufzug bis alle möglichen Themen. Genau. Wo packen Sie das hin? Erklären Sie das mal technisch.
Ja, das muss man natürlich früh wissen, was man für Größen braucht, wie die sozusagen belüftet werden müssen. Und das geht dann meistens natürlich in sozusagen in das Souterrain von den Gebäuden.
Da ist es versteckt. Dann hat man die Dachfläche frei und kann sagen, da planen wir mit Substrat, mit Pflanzen, mit Wegen und schaffen eine Aufenthaltsqualität.
Genau. Ja.
Jetzt wird das in diesem Jahr der erste Sommer sein. Was glauben Sie, wie wird das Projekt angenommen werden?
Ja, ich bin natürlich sehr gespannt, weil die Pflanzung von so großen, sozusagen vorgezogenen Bäumen findet natürlich immer dann statt, wenn die Bäume sich zurückgezogen haben, also in der kalten Jahreszeit. So, dass wenn man im November die Sachen pflanzt, freut man sich auf den Frühling, wenn sie sich sozusagen entfalten können. Und das, man kann das jetzt schon auch in dieser Winterstimmung sehr gut sehen, weil auch einiges dauergrüne Pflanzen dort sind. Aber das wird natürlich ganz anders aufblühen im wahrsten Sinne des Wortes und da freut man sich natürlich drauf.
Wie sensibel und wie wartungsintensiv ist dann ein solches System?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Da konnte ich sehr viel lernen über das Projekt von der Highline in New York. Das ist ja sozusagen eine ehemalige Bahntrasse, die begrünt wurde. Was die Begrünungstechnologie angeht, eine extrem komplizierte Lage, weil New York ja auch sehr kalte Winter hat und nicht nur sozusagen Schnee und Kälte von oben, sondern dadurch, dass die Trassen ja so flach sind, kam auch die ganze Kälte noch von unten. Und da musste man schon so ein bisschen experimentieren, welche Pflanzen passen in diese Klimazone, in diese spezielle Standortwahl. Und auch da braucht man wirklich gute Biologen, die dieses Verständnis für Standorte haben. Also es gibt ja alle möglichen Klimazonen auf dieser Erde und entsprechend auch angepasste Pflanzen. Und die Kunst ist es, langfristig eine Familie von Pflanzen anzusiedeln, die sich gegenseitig stärkt. Also diese ganze Theorie der Permakultur im Gartenbau zielt natürlich darauf ab, dass der Wartungsaufwand gering ist. Ja, das ist jetzt vergleichbar mit einer Begrünung. Die frühen Fassadenbegrünungen, die waren eigentlich sowas, da gab es so Pflanzsäcke und da wurden wie Blumenvasen einfach die Teile reingesteckt und nach 3 Monaten ausgetauscht. Das kann es natürlich nicht sein langfristig. Ja, da ist man auch schon sehr viel weiter. Dass man einfach die Auswahl und die Eignung der Pflanzen für bestimmte solargeometrische oder klimatische Standorte, das ist auch so ein Wissen, was einfach entsteht durch Machen.
Hm. Können Sie uns was zu den Kosten sagen? Wie viel Mehrkosten hat so ein Projekt im Vergleich zu einem klassischen Bürogebäude?
Ja, das ist natürlich immer ganz schwierig zu sagen. Also es fängt ja jetzt an, dass in den Bauvorschriften die Dachbegrünung anrechenbar ist als Dämmstoff. Ja, das ist jetzt sozusagen, kann man es plötzlich gegenrechnen, gegen was ist es auch relativ neu. Dann ist es natürlich die Wartungsfrage, bis sowas eingespielt ist. Angeblich ist es bei der Highline nur noch 4 bis 6 Euro im Quadratmeter pro Jahr. So, ja, das sind so Richtwerte, die von irgendwo herkommen, und die man dann natürlich bearbeiten muss. Aber es ist dieses Mehr an Qualität oder auch dieses Mehr an urbaner Vitalität ist eigentlich ja so wertvoll oder so überlebenswichtig, dass das jetzt in Euro schwer zu fassen ist, ja, der Aufwand, der dagegen steckt.
Also Hortitecture, es braucht noch mehr Wissen, es braucht noch mehr Forschung und noch mehr Projekte, die Hortitecture lebbar machen. Sie haben selbst 2022 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur bekommen für ein Berliner Projekt, das Hotel Wilmina. Steht hier in Berlin, Transformation eines ehemaligen Frauengefängnisses. Erklären Sie das Projekt mal.
Ja, das ist ganz interessant. Also die Bauzeit 1896 war sozusagen noch vor den Toren der Stadt. Das war noch Charlottenburg, war eins der ersten versiegelten Grundstücke. Und wenn man sich die Archivbilder anguckt, dann sieht man, dass sowohl das Strafgericht als auch das Justizvollzugsgebäude sozusagen komplett allein standen. Trotzdem wurden, als wir 2010 zum ersten Mal auf diesem Gelände waren, waren alle Oberflächen komplett versiegelt. Und zwar seit vielen Jahrzehnten. Und genau an dem Punkt anzusetzen, an den ersten Orten der Versiegelung und sozusagen diesen ganzen mineralischen Aufbau da zu lockern und rauszubringen wieder und das zu renaturieren, ist natürlich etwas, was auch stadtklimatisch sofort messbar ist. Also wenn man jetzt durch den Hof geht, also die Kantstraße ist ja inzwischen gewachsen, der Block ist komplett geschlossen. Für viele ist es sehr überraschend, man muss durch das Vorderhaus quasi durchgehen, durch den ersten Hof in den zweiten Hof und dann steht man plötzlich in so einem Garten und merkt, dass es merklich kühler ist. Also man kann das wirklich ausprobieren und da spürt man einfach, wie wichtig das ist, dass man in der Stadt nicht einfach überall, weil wartungsarmer, weil der Nutzwert höher ist, sozusagen alles versiegeln darf, sondern dass man wirklich gucken muss, wo ist es tatsächlich, also wie kann man sozusagen nutzen und Nutzwert auch im Sinne der Biodiversität ausgleichen. Was wir auch noch gemacht haben, ist das Einzige, was wir an diesem zu der Zeit sehr trostlosen und beklemmenden und düsteren Ort vorgefunden haben, waren so wild wachsende Efeu-Flächen und ein paar andere sich selbst angesiedelte Pflanzen. Das war so richtig eine urbane Wildnis, die seit 85, seit Schließung der Justizvollzugsanstalt auch keinen Gärtner mehr gesehen haben. Und das ist auch ganz spannend zu beobachten, was passiert dann eigentlich in solchen Restflächen, wie verbreitet sich die Natur dort, und durch das Lösen der mineralischen Versiegelungsstoffe konnte das sozusagen natürlich auch diesen Raum dann gewinnen und einnehmen, und alle Dachflächen, die wir dort saniert oder neu geschaffen haben, sind auch begrünt mit verschiedenen Substrattönen. Das ist so ein bisschen auch mein Versuchsgelände dort. Und man spürt einfach das. Und ich merke das auch, wenn die Leute das Hotel besuchen und dann in Instagram ihre Eindrücke visuell weitergeben an andere Menschen, dass das häufig dieser Garten ist und diese Überraschung, die sie da erleben. Ja. Und ich denke, das ist einfach eine Lebensqualität ist, von der, die wir mehr mitdenken sollten, wenn wir über Architektur nachdenken.
Sie haben an anderer Stelle mal davon gesprochen, dass es eine positive Stimmung ist. Also wenn man anders plant und Pflanzen integriert, das macht was mit dem Raum.
Ja, das macht was mit dem Raum. Es ist gleichzeitig natürlich auch sozusagen schwerer zu kontrollieren. Architektur bedeutet ja immer, dass man ein Artefakt schaffen will, was im Ausdruck optimiert ist, was in der Gestaltungskomposition optimiert ist. Und dann kommt diese Pflanze und macht da irgendwie dynamisch noch was anderes mit. Ja, also damit umzugehen mit dieser Dynamik ist natürlich auch eine Herausforderung. Es ist sicherlich auch die Frage der Dosis. Es ist einfach eine weitere Herausforderung auch an die kuratorische Gestaltungsleistung von Architektur, ja, das sozusagen im guten Zusammenspiel zu halten, sowohl ökologisch als auch gestalterisch.
Also auch ein Plädoyer dafür, nicht alles kontrollieren zu wollen, Fragezeichen.
Ja, oder einfach die Eigenschaften der Pflanzen in der Komposition möglichst mitdenken, also so ein bisschen weiter als jetzt bin ich fertig, in so eine dynamische, wie wird sich das entwickeln? Landschaftsarchitekten, die einen Park entwickeln, die müssen das machen. Ja, die wissen, das dauert, dass sie ihr Bild erst haben nach 30 Jahren. Bei Architekten sind einfach mit der Fertigstellung fertig, meistens. Und wenn da jetzt so ein Faktor noch dazukommt, der Dinge nochmal verändert, dann muss es dafür auch eine Idee geben, wie das sein könnte.
Nun ist das Projekt Wilmina ein Beispiel für gelungenen Umbau. Ich habe es gerade schon gesagt, ausgezeichnet mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur. Müssen Architektinnen und Architekten künftig viel mehr in Umbau denken statt
ja,
in Neubau?
Also auf jeden Fall. Ich meine, man kann sich ja angucken, was erben wir. Ja? Und viele Bauten aus der Nachkriegszeit kommen langsam an in so einen Ermüdungszustand. Ja? Und die können wir jetzt nicht alle abräumen und neu bauen. Solche Schutthaldengrößen gibt's nirgends. Sondern man muss wirklich gucken, das sind auch Einzelfallentscheidungen. Ja, man muss wirklich jeden Kontext, jedes Material sozusagen genau überprüfen, was man damit machen kann. Da kann man mit so einer One-Liner-Entscheidung auch nicht drüber gehen und dann sind alle glücklich, sondern es sind wirklich Einzelfallentscheidungen und wir erben eine Menge toller Sachen. Ja, darum kümmert sich die Denkmalschutzbehörde, dass das auch so bleibt. Aber wir erben auch Sachen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Trotzdem haben wir die. Und das ist nicht nur das Materielle, sondern auch der sozusagen kulturelle Wert der Gebäude. Und mit beiden muss man irgendwie einen Umgang finden. Und es ist natürlich einfacher, aus der klassischen Moderne heraus Tabula Rasa und Neudenken auf die grüne Wiese setzen, aber wir haben einfach nicht mehr so viel grüne Wiesen. Ja, das funktioniert nicht. Und deswegen muss man da auch ganz neue Wege denken. Ich mache zum Beispiel gerade mit den Studierenden, weiß auch noch nicht, ob wir das schaffen, aber es ist ein Wettbewerb, wie man ein Betonfertigteil mit Hallen und Verwaltungsgebäude zu Wohnungen umnutzen kann. Ja, also es sind wirklich auch so Fragen, die so relativ kompliziert sind, aber das sind einfach erschlossene, versiegelte Flächen, die uns das Potenzial geben, wenn sie leer stehen, sie sozusagen neu zu programmieren. Und das ist ganz schön anspruchsvoll.
Das ist ganz schön anspruchsvoll und braucht ein Umdenken von Bauenden und Planenden. Und Mut, Kosten, Geld.
Ja, das braucht es natürlich alles, weil man viel mehr Unwegsamkeiten auf dem Weg bewältigen muss, ja, so Bauherren und Architekten natürlich, weil so ein Neubau kann man relativ klar im Excel-Sheet und mit Bauerfahrung und ineinandergreifenden Gewerken kann man den sowohl zeitlich wie auch finanziell relativ eng fassen. Im Bestand kommen doch durchaus manchmal noch Überraschungen, dass es doch humantoxologisch belastetes Material ist. Also da gibt's eine Menge an Dingen, die einen da noch das Leben schwerer machen können. Aber man darf das auch nicht so negativ sehen. Es gibt manchmal auch einen gewissen Raumluxus im Bestand weiterzumachen. Also man hat da auch manchmal Möglichkeiten, noch Räume zu programmieren oder zu gewinnen, die man vielleicht, wenn man so ein ausgemagertes Raumprogramm umsetzt, gar nicht gehabt hätte. Also es gibt auch was zu erobern. Also es gibt auch etwas, was Lust macht und entwerferisches Potenzial provoziert, im Bestand zu arbeiten. Es ist nicht so, wie es vielleicht in meiner Studienzeit noch war, dass man sagt, bauen im Bestand, das machen die Entwerfer, die es nicht so drauf haben, ja, sondern eigentlich ist das noch viel komplizierter, ja, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und die Studierenden, die jetzt in der Universität sind, die werden viel besser trainiert, als wir es sind. Und die werden auch genau in diesem Bereich viel arbeiten müssen.
Machen wir nochmal Lust auf das Thema Horticulture. Welche internationalen Beispiele sollte man kennen oder kann man sich angucken, um zu sehen, was so tatsächlich geht?
Also die extremsten Beispiele sieht man sicherlich in Singapur. Da sind von Woha-Architekten fantastische Sachen entstanden, die auch sozusagen mit der Dynamik der Fassaden, Sie hatten vorhin auch Glasfassaden angesprochen, die haben quasi wirklich gläserne Hochhäuser, die aber dann vorgelagert, mit Abstand vorgelagert, metallperforierte Perimeterhüllen haben, die dann durchgrünt werden. Also man sieht eine Zeit lang gar nichts und dann plötzlich kommen die ganzen Blätter aus diesen perforierten Löchern raus. Also auch eine wirkliche gestalterische Inszenierung von diesem Element. Ich finde, die machen sehr spannende Sachen. Aber auch Christoph Ingenhofen, mein deutscher Architekt in Singapur, hat mit Marina One irgendwie gezeigt, dass man in diesem Hochhauskomplex auch sozusagen Gärten auf verschiedenen Ebenen nochmal einführen kann. Das ist sehr spannend und also es gibt so viele, ja, ich habe ja so viele schon eingeladen, deswegen kann ich natürlich nicht alle nennen. Aber ich finde, Wotrong Nia, der hat sich ganz besonders intensiv dieser Suche verschrieben und er sagt immer, die Doppelfassade in diesen heißen Klimazonen besteht einfach aus Glas, Luftraum und dann gepflanzte Sonnenschutz. Also er denkt das einfach komplett anders und natürlich ist zum Beispiel ein, und da gibt's ja in Adlershof ein Monitorprojekt im Physikinstitut, wo man einfach mechanischen Sonnenschutz und wachsenden Sonnenschutz miteinander vergleicht. Wachsender Sonnenschutz hat einfach den Vorteil, dass dann, wenn wir ihn brauchen, ist er da und wenn wir ihn nicht mehr haben wollen, ist er auch weg. Also ist es sozusagen mit dem Klima gedacht und entwickelt.
Also viele gute Beispiele schauen wir uns an, kann man auch alles nachlesen bei uns in den Shownotes. Vielen Dank für das Gespräch, Professor Almuth Grüntuch-Ernst.
Okay, danke Ihnen.
Also Pflanzen und Architektur passen zusammen, passen sogar sehr gut zusammen. Für Horticulture gibt es viele praktische Beispiele, die nachhaltig sind und toll aussehen, aber es müssen eben noch mehr werden. Grüne Höfe, Dächer und Fassaden sind eine wichtige Möglichkeit, um die Klimaresilienz unserer Städte zu verbessern, um CO2 und Feinstaub zu binden und nicht zuletzt ein bisschen Natur zurückzuholen in den urbanen Raum. Viele Zusatzinfos in den Shownotes, und wenn Sie hier im Podcast direkt weiterhören möchten, dann darf ich noch zwei konkrete Folgen empfehlen. Folge 16, Freiraumplanung und Klimaresilienz, im Gespräch die Professorin und Landschaftsarchitektin Dr. Antje Backhaus. Und in Folge 19 ist zu Gast Susanne Herford vom Bundesverband Gebäudegrün. Da geht's dann auch um Gründächer und um Fassadenbegrünung und wie man das hinkriegt. Also gerne weiterhören. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke unserem heutigen Gast Almut Grüntuch-Ernst.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.